Ja, hier nach vorne zu kommen und zu predigen, das ist für mich immer so ein bisschen wie aus dem Boot aussteigen und aufs Wasser zu gehen. Vor allem heute, weil die Predigt, die ich für euch habe, noch gar nicht fertig ist. Und sie ist eigentlich nie fertig. Ich bin da immer noch am Lernen, gern am Lernen. Aber bevor ich euch da jetzt mehr erzähle, vielleicht noch kurz was zu mir, zu uns. Ich habe eine Folie mitgebracht. Erkennt ihr mich? Ich bin tatsächlich ich auf dem Weg in die Schule. Das ist meine Schule da hinten. Das sind meine Schüler. Da laufe ich gerade ein in die Sporthalle. Ich fahre mit dem Fahrrad in die Schule. Und wir haben ja nicht nur 500 Jahre Luther dieses Jahr, sondern auch 200 Jahre Fahrrad. Und das BT, unsere Zeitung, also sozusagen der Badische Mannheimer Morgen, der hat mich da interviewt. Und der hat eine Dreiviertelstunde mit mir geredet und das Tolle war, hat das alles aufgeschrieben, was ich ihm erzählt habe. Um es vorwegzunehmen, ich bin zwar fit, aber noch kein Opa. Ihr habt also nichts verpasst. Der hat das ein bisschen falsch verstanden, der Reporter. Ich habe ihm erzählt, wenn ich im Sport mitmache bei meinen Schülern und sie haben keinen Bock, dann sage ich immer, stellt euch nicht so an, ich könnte euer Opa sein. Dann sagen die Schüler immer, was, Sie, unser Opa? Nee, das kann nicht sein. Doch, das könnte sein. Rechnen mal mit, wenn ich mit 20 einen Sohn gekriegt hätte und dieser Sohn wieder mit 20 dich, dann wärst du mein Enkel und ich dein Opa. Das kriegen sie zwar nicht raus, aber ist egal. Ich habe dann ihre Aufmerksamkeit und dann, genau. Also dieser Artikel ist echt, könnt ihr mal durchlesen. Der Reporter hat mich, der hat das alles geschrieben, was ich ihm erzählt habe, auch. Dass ich zum Beispiel, ich habe ihm erzählt, wenn ich morgens in die Schule komme, die Schüler sagen, Herr Weber, warum sind Sie wieder so verdammt gut drauf? Dann sage ich, ich habe gerade eine schöne Zeit mit Jesus verbracht. Was? Ja, ich habe gerade gebetet für euch. Und das hat er alles da reingeschrieben. Und dann wollte er noch wissen, was ich so erlebe, so wenn ich mit dem Fahrrad in die Schule fahre. Dann habe ich ihm so zwei, drei Geschichten mit Jesus erzählt, die ich da auf dem Fahrrad erlebt habe. Kann man alles hier nachlesen. Es haben 30.000 Leute gelesen in Baden-Baden, Rastatt und Umgebung. Viele ehemalige Schüler, Eltern meiner Schüler. Es ist schön. Ich bin eigentlich von Herzen Evangelist. Das war natürlich ein Elfmeter für mich, weil ganz viele mich daraufhin angesprochen haben und gesagt haben, wir haben es gelesen. Und ein Mann hat zu mir gesagt, obwohl er mich gar nicht kennt, man spürt, was sie für eine Grundlage haben. Das hat mich gefreut. Ja, wir sind verheiratet, meine Frau und ich seit 29 Jahren. Wir haben drei Kinder. Sie ist heute nicht da, weil mein Schwiegervater 77 Jahre alt wird und sie noch eine PowerPoint-Präsentation macht für heute Abend. Aber meine Tochter ist heute hier. Janina, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Genau. Wir haben noch zwei Jungs, die sind zu Hause. Genau. So viel mal zu meiner Familie, zu mir, was mir wichtig ist. Ihr erfahrt noch ein bisschen mehr von mir während der Predigt. Ich möchte euch ein bisschen mein Herz zeigen. Ist immer gefährlich, wenn man predigt, weil man viel von sich erzählt. Aber ich denke, ihr könnt damit umgehen. Gut, also das Thema, was ich euch mitgebracht habe: Gott suchen und wahrnehmen im Alltag. Wir haben ja einen Gott, der spricht. In 1. Mose 1 geht es schon los und Gott sprach, steht da ganz oft. Und Gott sprach und Gott sprach und Gott sprach. Und wir alle können ihn hören und verstehen lernen. Weil in Johannes 10 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und kennen meine Stimme. Und in Matthäus 4, das ist die erste Stelle, die wir uns anschauen, habt ihr eure Bibeln dabei? Ja, das finde ich schön, dass es bei euch so ist, dass man noch die Bibel mitnimmt. In vielen Gemeinden ist es nicht mehr so. Ich sage dann immer, warum nehmt ihr eure Bibel nicht mit? Ich habe meine Bibel immer dabei. Wenn die Predigt langweilig ist, dann mache ich mein eigenes Programm. Und von daher, nehmt eure Bibel mit. Matthäus 4,4, da heißt es: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Unsere Seele lebt davon, dass Gott zu uns spricht. Der Satz hier steht im Präsens. Das heißt, er spricht und spricht und spricht und spricht. Und das Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht, dieses Wort heißt hier Rema. Also nicht Logos, sondern Rema. Und wenn das Logos zum Rema wird, ein Rema, wisst ihr, was es ist? Das ist ein persönliches Reden zu dir, wenn das Wort lebendig wird, wenn es zu leuchten beginnt sozusagen, wenn es dir ins Auge springt, wenn du merkst, Gott redet persönlich zu mir, in meine Situation, als wäre ich ein Teil der Geschichte. Gott schreibt mit mir Geschichte, mit euch Geschichte. Wenn das Wort, wenn das Logos zum Rema wird, dann wird es spannend. Und davon lebt meine Seele. Und das möchte Gott tun. Das möchte er tun. Er möchte zu uns sprechen, damit unsere Seele Nahrung bekommt. Und das passiert nicht, wenn ich mal kurz die Losung lese. Bei mir zumindest nicht, sondern wenn ich über die Bibel meditiere, wenn ich sie verinnerliche, wenn ich darüber nachsinne, wenn ich mich davon ernähre. Und ich möchte euch heute Morgen Lust machen, Gottes Gegenwart zu suchen und ihn im Alltag wahrzunehmen. Und wenn mich jemand fragt, Hartmut, wie hörst du die Stimme Gottes? Dann ist meine Antwort, durch alles. Durch alles ist es möglich. Und wenn ich jetzt davon spreche, Gottes Stimme zu hören, dann meine ich mit Stimme jegliche Art der Kommunikation. Er benutzt ja nicht nur unser Hörorgan, sondern hat uns vier weitere Sinne gegeben, wo er zu uns sprechen oder mit uns kommunizieren möchte. Es ist ja wie bei uns Menschen auch. Wir können kommunizieren mit einem persönlichen Gespräch, per Telefon, mit einem Blumenstrauß, mit einem schön gedeckten Tisch, mit einer Geste, mit einem Blick, mit einem Handzeichen, mit einer Berührung und. Es gibt so viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Und Gott hat noch viel mehr Möglichkeiten. Und er lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Was Persönliches, was Frisches, was Lebendiges. Also der Ausdruck Gottes Stimme, hören, greift zu kurz. Es geht darum zu lernen, Gott im Alltag wahrzunehmen. Ihn zu erkennen mit all meinen Sinnen, mit meiner Seele, mit meinem Herzen, mit meinem Verstand. Und dann glaubend darauf zu reagieren. Gott will kommunizieren. Er ist ein Gemeinschaftssuchender, ein beziehungssuchender Gott. Und er bleibt trotzdem bei allem inkognito. Ein geheimer Freund, der auf mein Wollen wartet, auf meine Einladung, dass ich ihn einlade in mein Leben. Er kommt nur, wenn ich ihn einlade. Meistens. Ja, manchmal kommt er auch ein bisschen. Ja, meistens kommt er, wenn ich ihn einlade. Aber er wartet darauf, dass ich ihn einlade. Weil sonst würde ich meine Freiheit verlieren. Gott sucht meine Nähe, aber in Freiheit, in Freiwilligkeit. Und diese Freiwilligkeit wird möglich, indem uns Gott eine Welt geschaffen hat, in der wir unabhängig von ihm existieren können. Eine freiwillige Beziehung ist nur möglich, wenn es einen Ort gibt, an den ich mich zurückziehen kann. An dem die Beziehungsakteure sich voneinander zurückziehen können. Und Gott lässt uns diese Möglichkeit. Aber er sucht uns, er will sich uns offenbaren, er steht an der Tür und klopft an und wartet, dass ich aufmache. Zum Beispiel als Adam im Garten Eden durch das Essen der verbotenen Frucht den Rückzug von Gott gewählt hat, was macht Gott? Er geht wieder auf ihn zu und ruft, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und auch passiv, indem Gott sich in seiner Schöpfung offenbart, denn seine Werke sprechen von ihm. Mitten im Alltag das Heilige, den Heiligen erkennen und wahrnehmen. Was braucht es dazu? Meinen Hunger und meinen Durst und meine Sehnsucht nach diesem Gott, der Jahwe heißt. Das heißt, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin da für dich. Und die einzige Begrenzung ist meine Bereitschaft. Erwarte ich, dass Gott redet? Bin ich aufmerksam? Es gibt so viel göttlichen Segen und Schönheit, die für uns bestimmt sind, und doch gelangen sie oft nicht in unser Leben, weil wir nicht bereit sind, sie zu empfangen. Ich möchte mal ein Experiment mit euch machen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier gemacht habe, ich mache es trotzdem nochmal. Wenn ich dieses Blatt da vorne auf den Boden fallen lasse, kann man das da hinten dann hören? Was denkt ihr? Teppichboden? Wir probieren es mal. Hat man es gehört? Es ging mir jetzt gar nicht darum, ob man es gehört hat, sondern in dem Moment war er jetzt aufmerksam. Er war total aufmerksam. Ihr habt mit euren Ohren gelauscht und auch geschaut, ob man es hört. Und um das geht's. Das meine ich. So durch den Tag zu gehen, mit allen Sinnen präsent. Vater, was tust du gerade? Darf ich dabei sein? Nimmst du mich mit? Was hast du auf dem Herzen? Sprich zu mir. Und so war Jesus auch unterwegs. Ja, wir lesen in Johannes 5, dass er gesagt hat, ich tue nichts, was ich vorher nicht vom Vater gesehen habe. Ich sage nichts, was ich von ihm vorher nicht gehört habe. Der Vater tut seine Werke durch mich. Er ist ganz nah dran, präsent. Und das können wir auch. Was für ein Abenteuer. Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen, wie Gott in der vergangenen Woche mit mir kommuniziert hat. Da ist vor allem die Bibel. Ich habe diese Bibel jetzt, da vorne steht das Datum drin, seit 1985. So lange kennen wir uns, glaube ich, gell? Ja? Seit 32 Jahren habe ich die gleiche Bibel. Die lese ich seit 32 Jahren. Das ist doch wahnsinnig. Ich lese eigentlich kein Buch gern zweimal oder dreimal. Es wird langweilig. Aber dieses Buch wird nie langweilig. Das ist ein Zeichen, dass es lebendig ist. Es ist für mich ein Poesiealbum, ja, wo Gott mir ganz viele Seiten reingeschrieben hat. Egal, wo ich aufschlage, ich könnte es euch zeigen, ich zeige es meinen Schülern. Ich lege es also manchmal unter den Visualizer und dann sehen sie, was da alles drinsteht, was ich da alles angemarkert habe und so. Und dann war, darf ich auch mal reingucken? Sogar die Muslime. Und da habe ich ganz viel an den Rand geschrieben und markiert mit verschiedenen Farben. Und egal, welche Seite ich aufschlage, ich erinnere mich dann an Dinge, die ich mit Gott erlebt habe. Poesiealbum. Und an vielen Stellen steht auch ein Datum. Und es kommen immer wieder neue Stellen dazu. Es ist ja es geht ja weiter. Ja? Ein Datum, wo Gott ganz deutlich zu mir geredet hat, will ich euch zeigen. Und zwar in Sacharja 4, Vers 6, da heißt es, schlag's mal auf, Sacharja 4, Vers 6, da heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Menschenkraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und da steht ein Datum an meiner Bibel, 25. April 1997. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Da hat Gott so deutlich zu mir geredet, Hartmut, fang an zu beten für deine Schule. Bete für Mitarbeiter in der Ernte. Und noch ein paar Sachen. Und das mache ich seither. Merkt euch mal kurz das Datum. 25. April 1997. Gott redet zu mir. Ja? Sag ich gleich. Durch sein Wort erstmal, ja. Gott redet aber nicht nur durch sein Wort zu mir, sondern auch durch meine Frau. Habe eigentlich jetzt gedacht, dass er lacht, aber. Gut. Mir ist es lieber, wenn er selber zu mir redet, aber Gott redet auch manchmal durch meine Frau zu mir. Zum Beispiel, gestern waren wir beim christlichen Pädagogentag Und da waren 500 Lehrer da und wir hatten auch einen Beitrag und ich sollte zum Schluss das Schlusswort sagen. Und da war ich natürlich schon, bin ich schon natürlich angespannt, ja. Und schon ein Jahr lang bete ich so ein bisschen dafür, Jesus, was willst du da sagen? 500 Lehrer, was hast du da auf dem Herzen? Was soll ich da sagen zum Schluss? Nach so vielen Sprechern. Und Gott hat mir so zu mir geredet, so hat mir so eine Variante mir aufgeschrieben und dann kam eine zweite Variante und dann kam noch eine dritte Variante und dann letzte Woche, ja Jesus, was soll ich jetzt sagen? Eins, zwei oder drei? Und ich wusste es nicht und so und dann habe ich mit einer guten Freundin drüber geredet und ah, sie meint das dritte und ich dachte, ja das dritte liegt, das glaube ich auch, haben wir drüber gebetet und ich war so einig, ja ich mache das dritte Thema. So und dann abends hat meine Frau Berda dann zu mir gesagt, und Schatz, weißt du schon, was du am Samstag sagst? Dann habe ich gesagt, ja, das und das und das. Und sagt sie, was? Nee, das würde ich nicht machen. Da habe ich schon geärgert, dass ich das überhaupt ihr erzählt habe. Ja. Jetzt bringst du wieder ganz durcheinander. Und dann, ja, was würdest du machen? Ja, schau mal, in letzter Woche ist so viel passiert in deiner Schule. Erzähl doch davon. Außerdem, die haben so viel schon gehört vorher, jetzt kommst du noch mit dieser Theorie, erzähl doch ein bisschen Praxis und so. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, sie hat recht, das mache ich. Und ich habe euch drei Folien mitgebracht, nur kurz, was ich gestern meinen Lehrern erzählt habe. Kannst du mal die erste Folie reinfinken lassen? Fällt euch was auf? Ja? Muss dazu sagen, wir haben seit 10 Jahren ein christliches Projekt in unserer Schule, hat Gott uns geschenkt. Nach 10 Jahren Gebet endlich ist es passiert. Ein paar Schülerinnen sind dann nach Kenia gefahren, haben dort waren nicht gläubig, kamen da in ein christliches Projekt, kamen wieder zurück. Wir haben das Projekt aufgegriffen. Seit 10 Jahren finanzieren wir dieses Projekt. Am 25. April, wir haben sie nicht eingeladen, sie haben uns den Termin genannt, haben sie unsere Schule besucht, haben ein Gospelkonzert gegeben. Und Moment, ist noch eins? Nee. Moment, das war's, gell? Der Landrat war da, hier, RP war da, unser Schulleiter, Stellvertreter, der Gründer des Projekts, der Pastor Wambogo, der hat zum Schluss noch ein Thema, er hat noch gepredigt. 200 Schüler und Eltern unserer Schule waren in dieser Schule versammelt. Und haben geistliche Lieder gesungen, getanzt. Und der Pastor Wambogo hat zum Schluss noch eine Predigt gehalten über Wiedergeburt in unserer Schule. Da hat er gerade gepredigt. Ja, und das stand in der Zeitung wieder. Ja? Und das habe ich gestern, das war die Idee von meiner Frau, dass ich das predigen soll. Und das habe ich dann ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher erzählt den Kollegen, wie das auf Gebet hin Gott gemacht hat. Ja. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich von meiner Frau gehört habe. Ja, das war genau richtig gestern für die Leute. Wir haben so viel gutes Feedback bekommen, wenn ich das, was ich vorgehabt hätte, gemacht hätte, wär nochmal ein geistlicher Impuls und so. So, es war ein praktisches Beispiel. Gott redet durch meine Frau. Vielen Dank. Und meine Frau hat sich wertgeschätzt gefühlt. Das war schön. Gott redet zu mir durch ein gutes Buch. Wenn ich ein Buch ausgelesen habe, dann sage ich immer zu Jesus, und was lesen wir jetzt? Zeig mir ein Buch, was jetzt dran für mich ist. Und das lasse ich mir dann meistens schenken. Irgendjemand schenkt mir öfter mal ein Buch. Oder ich sehe irgendwo ein Buch, wo ich spüre, ja, das kaufst du da jetzt. Das Buch, was ich gerade lese, heißt Gottes Stimme hören lernen von Christian Reschke. Ich habe das in Osterferien bei einem Kollegen gesehen in Dresden und ich wusste gleich, das muss ich mir bestellen und das muss ich lesen. Gott hat in der letzten Woche mit mir kommuniziert durch die Hilfe eines Freundes, der da war zum richtigen Zeitpunkt, durch einen bunten Fliederstrauß. Gott hat zu mir geredet durch einen Bienenstich, einen leichten Bienenstich. Ich war mit dem Mountainbike unterwegs und hatte so ein paar ungute Gedanken, denen ich nachgehangen bin. Und auf einmal hat sich eine Biene in meinem Helm verfangen und hat mich hier gestochen. Ich habe die zwar schnell weggewischt, hat mich ein bisschen erwischt. Das war für mich wie eine göttliche Warnung. Hartmut, gib Acht. nimm diese Gedanken gefangen, sie tun dir nicht gut. Und ich erlaube Gott explizit, mich so zu ermahnen, mir alles und überall sagen zu dürfen. Und er macht es. Gott redet zu mir durch Umstände, die sich fügen, wenn ich ihn in meinen Tag einlade. Ich lade ihn oft in meinen Tag ein. Ich habe eine Uhr, die piepst jede Stunde, damit ich nicht vergesse, ihn ganz bewusst in meine Stunde einzuladen. Jesus, ich möchte die kommende Stunde nicht alleine leben. Ich möchte, dass du in meine Gedanken kommst, dass du mich inspirierst. Ich brauche dich. Ich möchte es nicht alleine machen. Und Gott ist ein Gentleman, der möchte eingeladen werden. Beispiel, am Dienstag bin ich in den Sportunterricht gegangen, habe Jesus wieder eingeladen. Du weißt, jetzt habe ich die Wirtschaftsschüler, die sind immer so unmotiviert. Was soll ich da wieder machen? Ich hatte zwar einen Plan, aber da muss man immer kurzfristig ändern. Und die Mädels saßen da auf der Bank, so richtig unmotiviert und lustlos. Und ich habe nur mitgekriegt vor einem Ohr, dass sie sich gerade unterhalten haben. Sie hatten gerade Rallye und sie haben gerade sich unterhalten, so ein bisschen lächerlich gemacht über das Beten, so das Vaterunser und so, und haben das ein bisschen nachgeäfft. Da habe ich gedacht, ist das ein Impuls? So kurz nachgefragt, ja, okay. Und dann habe ich mich zu ihnen hingesetzt und gesagt, was habt ihr da gerade geredet, über Beten und so? Dann, ich bete auch. Oder was habt ihr denn da gerade gelernt über Beten? Haben so ein paar Sachen erzählt. Dann habe ich gesagt, ja, ich bete auch. Und sie haben mich gefragt, Herr Weber, beten Sie auch? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bete auch. Ja, wie beten Sie denn? Und habe ich denen eine halbe Stunde erzählt, wie ich bete. Was ich mit Gott erlebe, wie ich ihn einlade in meinen Tag. Und die haben mir zugehört. Es war wie eine Rallye-Stunde. Ich habe zwar kein Rallye, aber kann das auch im Sport machen. Und hinterher hatten wir gar keine Lust mehr, Sport zu machen. Wir haben da noch ein bisschen Tischtennis gespielt. Aber es war ein toller Impuls. Zum Glück habe ich diesem Impuls nachgegeben. Ich habe gespürt, in dieser halben Stunde habe ich sie richtig erwischt. Wenn ich am Computer sitze und arbeite, dann kommt es bei mir öfter mal vor, dass meine WLAN-Verbindung schlecht ist. Dann kann ich mich ärgern und kann sagen, scheiß Verbindung, warum geht das wieder nicht? Und dann ist es für mich meistens ein Reden Gottes so, Hartmut, gönn dir eine Pause. Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Dann setze ich mich auf meinen Sessel und dann mache ich eine stille Pause. Und meistens, wenn ich dann fertig bin, geht der Computer wieder. Und mir geht es dann auch wieder besser. Oder wenn so Unlust hochkommt, kennt ihr das? Ja, so manchmal, wenn man so am Arbeiten ist und man merkt irgendwie, oh, keine Lust mehr, oder es kommen Sorgen hoch, oder ich werde unruhig, oder ich verliere meinen Flow. Das ist für mich eine Einladung. Komm doch her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte dich erquicken. Ich möchte dich wiederherstellen. Ich möchte dich restaurieren. Komm doch her zu mir, wenn du wieder mühselig und beladen bist. Manchmal gebe ich dieser Stimme nach. Nicht immer, aber immer öfter. Psalm 23, haben wir vorhin, glaube ich, gerade gesungen, gell? Können wir mal aufschlagen. Psalm 23, Verse 2 und 3. Ist auch nur so eine Seite mit ganz vielen angemagerten Anmerkungen und Datum. Ich liebe diese Stelle, Psalm 23, Anti-Stress-Psalm. Habe ich nebendran geschrieben. Sprich nur ein Wort, meine Seele wird gesund, steht auch. Vers 2, er lagert mich auf grüne Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Er führt mich zu stillen Wassern. Ja. Er möchte mich zu stillen Wassern führen, damit er zu mir reden kann. Stellt euch mal vor, ihr sitzt an diesem See. Was passiert, wenn ihr ein Steinchen in diesen See werft? Was passiert dann? Ja. Kreise, und man sieht schon, wie diese Kreise dann sich über den ganzen See bewegen. Einen Tag später geht er wieder an diesen See. Und jetzt sieht er so aus. Und er werft wieder ein Steinchen in diesen See. Was passiert? Doch, physikalisch gesehen passiert das Gleiche. Aber wir können es nicht sehen. Wir können es nicht wahrnehmen. Dieser See, diese Oberfläche des Sees ist für mich ein Bild für meine Seele. Sie ist oft so unruhig. Viel zu unruhig. Und ich bemerke es nicht, wenn Gott Steinchen in meine Seele wirft. Wenn er zu mir reden möchte. Und er wirft ständig Steinchen in meinen See. Aber es ist meine Verantwortung, mich an das stille Wasser führen zu lassen. Es ist meine Verantwortung, dass meine Seele ruhig wird. Dass ich es merke, wenn er zu mir redet. Ich bin der Hüter meiner Seele. Dafür bin ich verantwortlich. Das kann ich nicht delegieren an meinen Pastor. Dafür bin ich verantwortlich, dass meine Seele ruhig wird. Weil Gott wirft keine Backsteine ins Wasser. Ungern. Lieber kleine Steinchen. Wir wünschen es uns, dass Gott Backsteine ins Wasser wirft. Wir hätten gern, dass Gott spektakulär zu uns redet. Durch eine Engelserscheinung, durch Blitz und Donner, durch Träume und Visionen und was weiß ich noch alles. Gott kann das machen, aber das ist nicht sein Ziel. Je deutlicher und spektakulärer Gott zu uns reden muss, umso unreifer sind wir. Das ist kein Zeichen von geistlicher Reife, wenn Gott bei mir einen Backstein ins Wasser werfen muss, damit ich höre. Damit ich aufmerksam werde. Gott will durch uns durch ein sanftes Flüstern reden. Gott ist ein Menschenflüsterer. Wie das Beispiel, ich habe früher Karl May gelesen, Winnetou auf seiner Iltschi, ja, auf seinem Pferd. Wie hat Winnetou Iltschi geritten? Ohne Sattel und Zaumzeug. Auf Schenkeldruck. Gott will uns führen, nicht mit Peitsche und Zaum und Zügel, wie es im Psalm 32 heißt. Da ist gerade nebendran, können wir mal aufschlagen. Psalm 32, Vers 9. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist deine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Gott will das nicht, er will nicht machen müssen, damit ich halt. Ja, er will mich mit sanftem Schenkeldruck leichten, durch Flüstern in mein Ohr, links, jetzt rechts, geradeaus. Gott redet zu mir durch mein Bauchgefühl oder manche sagen innere Stimme, schwer zu greifen, Bauchgefühl. Gott lebt in mir, Jesus lebt in mir, also kann er zu mir reden, in mir. Zum Beispiel, letztes Wochenende hat euer Pastor bei uns angerufen, Thomas Martin, und hat mich gefragt, hat gesagt, ja, Prediger ausgefangen, Hartmut, würdest du predigen? Der Henning hat da was erzählt von 30 Eintrittskarten, könntest du das machen? Und das ist eine meiner Lieblingspredigten, aber sie geht so lang, es sind eigentlich drei Teile. Und Herr, soll ich zusagen? Dann zum Thomas gesagt, ich gebe dir in zwei Tagen Bescheid. Ich habe zwei Tage gewartet, in meine Seele reingehört, Herr, soll ich das tun? Ich habe meine Frau gefragt, Beate war etwas skeptisch. Es ist beruhigend, dass Gott nicht nur durch meine Frau redet. Jesus, was meinst du? Und er hat gemeint, ja, es ist ein bisschen viel, Pädagogentag, Geburtstag und dann auch noch nach Mannheim. Aber okay, du magst ja Abenteuer. Also mach. Jesus, nur wenn du mitgehst. Bist du dabei? Ja klar, bin ich dabei. Aber vergiss nicht, wer der Elefant und wer das Mäuschen ist. Kennt ihr die Geschichte? Elefant und das Mäuschen. Elefant reitet mit einem Mäuschen auf dem Rücken über eine alte Holzbrücke. Und als sie so über die Brücke reiten, fängt die Holzbrücke so unter dem Gewicht des Elefanten an zu schwanken und zu knarren. Und das Mäuschen kriegt ein bisschen Angst, klammert sich am Elefanten fest. Und als sie auf der anderen Seite angekommen sind, sagt das Mäuschen zum Elefanten: Du, hast du gemerkt, wie wir die Brücke zum Schwingen gebracht haben? Also Hartmut, vergiss nicht, wer der Elefant und wer das Mäuschen ist. Wenn da jemand was ins Schwingen bringt, dann ist es der Elefant. Und ich bin das Mäuschen. Okay, Jesus, was willst du sagen in der Predigt? Du weißt ja, diese 30 Eintrittskarten, die würde ich schon gern machen. Soll ich das? Das hätte ich auch schon vorbereitet. Aber mein Bauchgefühl, meine innere Stimme hat gesagt, nein, predige grundlegender. Mach ihnen Lust, mir zu begegnen. Sonst evangelisieren sie womöglich aus den falschen Motiven. Erzähl der Mannheimer Gemeinde von unserer Beziehung, unserer Kommunikation, was du gerade erlebst. Ich wünsche mir mehr Nähe von ihnen. Ich will nicht in erster Linie ihre Werke, sondern ich möchte ihre Nähe, ihr Herz, ihre Leidenschaft. Das meiste in einer guten Kommunikation läuft ja nonverbal ab, wie in einer guten Ehe. Also Beate und ich saßen am Freitagabend auf unserer Terrasse. Ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, sie ist ja nicht da. Und wir haben so richtig schön den Feierabend genossen, gut gegessen. Und ich habe Beate angeschaut und dann, ich wusste, was jetzt passiert. Sie ist aufgestanden, ist ins Wohnzimmer gegangen und hat eine Mutz geholt. Das macht sie ab und zu, also so ein kleines Zigarillo. Das macht sie ab und zu, wenn es ihr gut geht und wenn wir was zu feiern haben und so. Und dann sitzen wir auf der Terrasse und dann raucht sie eine kleine Zigarillo. Und sie wusste auch genau, was ich jetzt gleich mache. Ich bin dann auch in die Küche gegangen und habe mir ein Schokoladeneis mit sauren Kirschen geholt. Wir haben das voneinander gewusst, weil wir uns kennen. Das war fast schon Prophetie. Ne? Wir haben die prophetische Gabe. Wenn man sich gut kennt, dann kann man prophetisch denken. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir uns gut kennen, dann hast du die Gabe der Prophetie. Dann spürst du manchmal, was als nächstes kommt. Und bist vorbereitet. Gott redet auch oft durch Schweigen. Es ist das gute Gefühl, der andere ist da an meiner Seite, er muss eigentlich gar nichts sagen. Alles ist gut. Wenn nicht, dann melde ich mich schon. Wenn Bert und ich unterwegs sind, dann fahren wir oft stundenlang, keiner sagt was, alles ist gut. Paul Watzlawicki, Paul Watzlawicki hat eine These formuliert, der hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Kennt ihr das? Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn ich schweige oder mich zurückziehe, dann sende ich schon eine Botschaft. Lass mich in Ruhe oder ich will jetzt meine Ruhe, will jetzt nichts reden. Ja? Gott schweigt manchmal, aber das heißt nicht, lass mich in Ruhe. Er antwortet mir oft nicht auf meine Fragen, aber keine Antwort heißt, das musst du jetzt nicht wissen oder noch nicht wissen. Das sage ich dir dann, wenn du es brauchst. Du hast alles, was du brauchst. Das belasse dich jetzt nur. Zum Beispiel, wenn ich heute Morgen mir um 8 Uhr schon Gedanken gemacht hätte, wo nochmal muss ich da in Neu-Ostheim abbiegen? Irgendwo muss ich da rechts abbiegen und ist da eine Ampel und wenn die rot ist und ist die dann grün und wär blöd, wenn ich mir da schon Gedanken gemacht hätte heute Morgen um 8. In 90 Minuten wirst du es wissen. Wenn du da bist, an der Weggabelung, dann wird's klar sein. Just in time. Wart auf den Kairos Gottes. du musst nur nah bei mir bleiben. Dann sage ich es schon, wo du abbiegen musst. Mir geht es meistens darum, schnell eine Antwort zu bekommen. Und Gott lässt mich warten, weil es ihm wichtiger ist, dass ich lerne, die Beziehung zu ihm zu halten, als mir gleich die richtige Antwort zu geben. Gott ist nicht genervt, wenn ich schon wieder komme und schon wieder eine Frage habe. Nein, er will genau das. Er genießt das, die Nähe, die Beziehung zu mir. Er wünscht sich das. In Sprüche 25 steht auch ein interessanter Vers. Den können wir uns auch mal noch anschauen. So, ob ihr den kennt. Sprüche 25, 2. Über den habe ich auch schon länger nachgedacht. Ein interessanter Vers. Da heißt es, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen oder zu entdecken. Ja, Gott mag es, Dinge manchmal zu verstecken. Und es ist meine Ehre, dass ich es suchen darf, dass ich es entdecken darf, dass ich es erforschen darf. Gott redet, kommuniziert mit mir oft mysteriös. Kennt ihr das auch? Wo man das nicht so richtig weiß, was will er jetzt eigentlich? Herr, kannst du mir nicht klarer sagen, was ich jetzt machen soll? Ich hätte gern einen Zettel, wo drauf steht, Hartmut, mach das oder mach das, besorg mir dieses oder jenes, dann bin ich zufrieden mit dir, liebe Grüße Gott. Das wäre mir manchmal lieber. Aber was wäre dann? Was wäre, wenn er das machen würde? Ich habe Gott gedankt, ich habe gebetet, ich habe seine To-Do-Liste abgehakt. Worüber soll ich denn jetzt noch mit ihm reden? Gott will mit mir im Gespräch bleiben. Er will, dass ich das entdecke in seiner Nähe. Und das fällt uns Männern schwer. Ich glaube, uns Männern mehr als euch Frauen. Ich denke, es ist ein typisches Männerproblem. Kennt ihr das? Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, wir haben noch eingekauft, den Müll runtergebracht, aber meine Frau lächelt immer noch nicht mich an. Schatz, wieso bist du immer noch nicht zufrieden mit mir? Habe ich nicht genug getan? Aber der Frau geht es um was ganz anderes. Was will die Frau zuallererst? Dass ich mich zu ihr hinsetze und Gemeinschaft und Nähe und Kommunikation suche, ehrliches Interesse an ihr habe, sie frage, wie es ihr geht. Schatz, wie war dein Tag? In einer Liebesbeziehung geht es doch nicht nur darum zu organisieren, wer was wann wo tut. Gott ist an dieser Stelle ziemlich weiblich. Gott geht es um eine Beziehung, um Nähe zu uns. Er möchte mit mir über alles reden, was mir wichtig ist. Wo gibt es die besten Steaks? Der Streit mit dem Nachbar, was könnten wir da tun? Ich brauche ein Geschenk für den 50. von einem Freund. Hättest du einen Impuls, was ich ihm da schreiben soll? Welches Fahrrad nehme ich mit in den Urlaub nach Elba? Vergiss nicht, den Dämpfer zu reinigen und den Freilauf zu prüfen, sonst hast du wieder Stress. Wo finde ich Steinpilze und Morcheln? Herr, was planst du als nächstes Projekt an meiner Schule? Das interessiert Gott. Da möchte er, dass ich mich mit ihm darüber unterhalte. Und er hat wirklich gute Tipps zu allen Themen. Und er redet gern mit mir. Und nicht nur über den Bau des Reiches Gottes, das natürlich auch, das machen wir auch gern, aber alles andere ist auch für ihn wichtig. Was für eine Wertschätzung, was für eine Würde liegt da drin, dass Gott sich für mich und für alles an mir interessiert, weil er mich genauso geschaffen hat, wie ich bin. Ich stelle mir gerade vor, oder vor kurzem mir vorgestellt, Obama kommt nach Baden-Baden-Steinbach und ein dicker Mercedes fährt vor und er biegt ein, Steinweg 4. Vier Bodyguards mit dunkler Sonnenbrille steigen aus. Obama klopft an unsere Tür, ich mache auf und er sagt, sind Sie der Herr Weber? Ich würde mich mal gern mit Ihnen unterhalten. würde ich dann sagen, oh Herr Obama, das passt mir jetzt aber gar nicht. Ich wollte gerade ins Sportstudio gehen. Kommen Sie doch später nochmal. Ich würde mich doch richtig geehrt fühlen. Ganz davon abgesehen wird der Obama wahrscheinlich sagen, kann ich nicht mitkommen ins Sportstudio. Und Gott sagt es manchmal auch zu mir, nimm mich doch mit ins Sportstudio. Übrigens, da ist da ja deine Zielgruppe, junge Männer, denen kannst du vielleicht wieder was von Jesus erzählen. Gott sehnt sich nach mir, nach der Vertiefung unserer Liebesbeziehung. Was für eine Wertschätzung für uns, oder? Was für eine Würde liegt da drin? Und Gott antwortet meistens auch nicht sofort. Wir müssen warten auf sein Reden. Wir müssen die Holds Line, wie heißt es? Wir müssen die Verbindung halten. Genau, wir müssen die Verbindung halten. Und wenn ich so Jesus mir anschaue, dann fallen mir gerade so drei Stellen ein, wo er auch die Verbindung gehalten hat und warten musste. Als Lazarus todkrank war, er rennt nicht gleich los. Auf, Junge, wir müssen los, der Lazarus ist krank, sondern er wartet 3 Tage auf das Go des Vaters. Oder beim Laubhüttenfest, da sagt er zuerst seinen Jüngern, er geht mit und dann er sagt zuerst, er geht nicht mit und später kommt er dann doch. Wahrscheinlich hat er kurz hinterher noch vom Vater gehört, geh doch hin und sagt das und das. Als die Pharisäer die Ehebrecherin zu ihm bringen, setzt er sich in den Sand und schreibt erstmal was mit dem Finger in den Sand. Was hat er da geschrieben? Er hat gewartet und wahrscheinlich hat er gebetet. Vater, was soll ich jetzt den Kerlen sagen? Und dann kommt dieser geniale Gedanken, wer von euch den ersten Stein, von euch noch nicht gesündigt hat, der werft den ersten Stein. Genial. Es kann nur von Gott kommen, so ein Satz. Wir sind meistens zu schnell und warten nicht auf das Reden Gottes. Wie redet Gott noch zu mir? Meistens oder oft auf dem Schulweg mit dem Mountainbike. Wenn ich mich in der Natur draußen betätige, da möchte er dabei sein. Bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Bei Henning ist es das Segeln, bei Silvia das Musizieren, ja, geistliche Musik hören und machen. Ich erinnere mich letztes Jahr an den Urlaub, wo du das geistliche Musik gehört hast, wo dir die Tränen dabei gekommen sind. Das hat mich berührt. Es ist ihre Liebessprache. Da redet Gott zu ihr. Zu mir nicht so, davon verstehe ich zu wenig. Bei mir redet er eher durch einen Stein, durch einen Pilzkorb voll und. Gott begegnet uns höchst individuell, persönlich, einzigartig, weil er uns einzigartig geschaffen hat. Morgens, das Erste, was ich tue, ich suche Gottes Nähe und dann sage ich ihm so, was ich auf dem Herzen habe. Wir sprechen so unsere Agenda durch und so, was alles so läuft und so. Und ich spreche so zu ihm und so, und was meinst du da dazu? Und wenn ich dann in die Schule radle, dann ist unsere Premium-Zeit. Ja, dann sind wir alleine, 2x50 Minuten, ungestört, und dann redet er meistens. Dann bin ich nicht mehr abgelenkt. Und ich genieße das. Ich muss öfter mal anhalten und meinem iPad schnell was aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Dann sagt er immer, Jesus, kannst du nicht warten, bis ich daheim bin, dass ich es dann gleich aufschreiben kann. Und im Moment ist es so herrlich, wenn man da draußen rumfährt, so die Natur, wie alles blüht. Und ich entdecke da perfekt angepasste Tiere und Pflanzen. Eine rote Lichtnelke, ein schwarzer Milan, ein Löwenzahn in einem Spalt im Asphalt. Und Gott sagt zu mir, keine Sorge, du hast alles, was du brauchst, um das zu tun und zu sein, was ich von dir will. Wenn ich das schon bei diesem Pflänzchen tue, wie viel mehr bei dir? Zum Schluss noch vielleicht eine wichtige Voraussetzung, dass ich Gottes Stimme richtig gut hören kann und verstehen kann. Ich habe mein iPad dabei, möchte ich was zeigen. Und zwar, wenn ich morgens stille Zeit mache, dann hole ich meinen Kaffee und dann setze ich mich oben ins Studio auf unser Sessel Und meistens lese ich dann zuerst die Losung oder einen Vers, was mir vorher wichtig geworden ist. Ich klappe dann mein iPad auf und warte, bis es dunkel ist. Es geht übrigens auch mit Samsung. Und dann, wenn ich das Ding anschaue, dann ist es immer dreckig. Ja, so. Tabs da drauf und Brotkrumeln und vom Kuchen und alles mögliche. Und da mache ich hier mit diesem Tüchchen, was ich immer dabei habe, mache ich das immer erstmal sauber. So richtig schön sauber. Und während ich das sauber mache, bete ich Jesus, genauso wie ich jetzt mein iPad wieder schön sauber mache, dass gar nichts zwischen uns steht, genauso bete ich, dass du jetzt alles, was zwischen dir und mir steht, wegnimmst. Ich möchte, dass keine Sündenfussel zwischen dir und mir steht. Ich möchte, dass ich dich ganz gut verstehen kann. Danke, dass du das tust, durch dein Blut. Das ist immer das Erste, was ich mache. Und dann versuche ich, am Weinstock zu bleiben. Ja, wir denken ja, wenn wir so ein bisschen Sünde in unserem Leben zulassen, so ein bisschen mit Sünde spielen, ist ja nicht schlimm. Ja? Aber es ist schlimm, weil was ist die Folge? Die Beziehung ist gestört. Und es ist wie beim Weinstock, ja, wenn ihr euch einen Weinstock vorstellt und da hängt die Rebe dran. Und es ist egal, ob die Rebe ein Meter weit weg ist oder ein Zentimeter. Der Saft fließt nicht mehr. Ja, von daher bleib am Weinstock, halte die Beziehung rein. Und wir können ja immer wieder hinkommen hier. Das Tüchchen habe ich immer dabei. Ja, ich kann jederzeit zu Jesus kommen und sagen, du, der Gedanke war jetzt gerade nicht gut oder das, was ich jetzt gerade gesagt, getan habe, vergib mir. Und schon ist das Ding wieder sauber. Und wenn ich dann meinen PIN eingebe, dann ist es schon wieder dreckig. Das ist passiert. Ja, so ist unser Leben. Wenn ich mit dem Fahrrad in die Schule fahre, dann wird es immer dreckig. Aber es ist nicht schlimm, ich kann es ja wieder sauber machen. Und so ist es auch, wenn ich unterwegs bin in dieser Welt, dann mache ich mich schmutzig, aber ich habe ja das Blut Jesu. Wir haben vorhin Abendmahl gefeiert. Das steht mir jederzeit zur Verfügung. Es liegt an mir, ob ich das nutze. So oft ich will, 7 × 77 Mal. Kein Problem. Bleib am Weinstock, damit du die Beziehung halten kannst. Mitten im Alltag den Heiligen, den Allmächtigen erkennen, wahrnehmen. Das ist Leben in Fülle. Was braucht es dazu? Meinen Hunger und meinen Durst und meine Sehnsucht nach Gott, nach dem Ich Bin, der Ich Bin für dich da. Die einzige Begrenzung ist meine Bereitschaft. Zum Schluss noch ein kleines Experiment, wozu ich euch einladen möchte. Ob ihr es tut, ist eure Sache. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen, Gott mehr zu erleben, Gott vielleicht wieder anders zu erleben, wie ihr das schon kennt, auf andere Weisen. Und vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, ach, ich habe zu wenig Zeit, nicht so viel Zeit, um da immer wieder mit Gott mich zu connecten. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, sollte der Herr der Zeit, sollte der Gott des Universums es nicht schaffen, uns immer wieder neue Zeit zu schenken für ein göttliches Rendezvous mit ihm, wenn wir es wollen? Glaubst du das, dass Gott es kann? Wenn es mir wichtig ist, wird Gott dir Zeit schenken können. Das glaube ich. Wenn es mir wichtig ist, ich habe es erlebt. Verliebte finden immer Zeit füreinander. Amen.